Domradio Sternzeit.
Genau, die Sternzeit hier im Domradio. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und zu Gast ist Gerlis Zilgens. Sie ist freie Autorin. Sie schreibt für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene. Sie schreibt Romane, Geschichten und Erzählungen. Sie geht mit ihren Büchern regelmäßig auf Lesereise, sie gibt Schreibworkshops und sie startet bald ein neues Projekt mit dem poetischen Titel »Tu etwas Mond an das, was du schreibst«. Von all dem und von noch mehr erzählt sie uns heute und natürlich liest sie uns auch was vor. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Gerlis Zilgens.
Herzlich willkommen, hallo.
Und ein bisschen besser lernen wir dich gleich schon kennen, und zwar in unserem Sternzeit-Steckbrief. Der kommt gleich als nächstes. Gerlis Zilgens ist zu Gast in der Domradio Sternzeit, und einen allerersten Eindruck von ihr, den bekommen wir jetzt von ihr hier in unserem Sternzeit-Steckbrief. Beruf?
Autorin.
Berufung?
Schreiben und Lesen.
Ein wichtiges Wort?
Gelassenheit.
Als Kind habe ich gelesen?
5 Freunde, Pippi Langstrumpf, Jim Knopf und alles, was in Internaten spielte.
Im Moment lese ich gerade
Hasenmeister von Tilman Strasser.
Wichtige Autoren für mich.
Das waren Astrid Lindgren, Markus Zusack, T.C. Boyle, Kafka, vielleicht noch Wilhelm Genazzino.
Ja. Schreiben heißt für mich?
Immer wieder darüber staunen, was meine Finger sich so einfallen lassen.
Auf Lesetour gehe ich?
Immer mit sehr viel Freude.
Schreiben lernen kann?
Mann.
Hobbys außer Schreiben und Lesen?
Tango und Salsa tanzen.
Gerlis Zilgens, die Kölner Autorin, die ist heute zu Gast in der Sternzeit, und sie erzählt von ihrer großen Leidenschaft, dem Schreiben. Und bevor wir natürlich gleich weiter übers Schreiben sprechen, übers Schreiben wollen, übers Schreiben können und auch übers Schreiben lernen, erfüllen wir dir jetzt schon mal den ersten Musikwunsch heute. Was hast du da mitgebracht?
Ich habe einen, wie ich finde, sehr schönen Neo-Tango-Song mitgebracht, Alcran Reflejo de Luna, und ich tanze da gern drauf.
Und jetzt hören wir ihn erstmal.
Okay.
Gerlis Zilgens, die lebt vom Schreiben. Sie schreibt Romane für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene. Sie schreibt außerdem Erzählungen und Geschichten. Außerdem schreibt sie satirische Texte für ihr Kabarettprogramm. Geht dir denn nie die Ideen aus? Gehen dir denn nie die Ideen aus?
Nee, die Ideen gehen mir ehrlich gesagt nicht aus. Weil Ideen liegen von morgens bis abends wirklich auf der Straße. Die sitzen im Café, die sind im Zug. Ideen gibt es wirklich ohne Ende. Die Umsetzung, was man daraus macht, das ist eher das Problem oder die Schwierigkeit oder die Herausforderung, vielleicht eher gesagt.
Man hört ja mal so davon, die Angst vorm weißen Blatt. Da sitzt man vor diesem weißen Blatt und sitzt und es kommt irgendwie nichts. Kennst du das auch?
Nee, ehrlich gesagt kenne ich auch das nicht, weil aus dem gleichen Grund. Weil es gibt so viele Ideen und ich könnte 1000 Sachen heute anfangen. Das Problem ist überhaupt nicht der Anfang, finde ich, weil manchmal schreibe ich einfach los, irgendeinen Satz, und weiß noch gar nicht. Oder ich kenne nur das Thema, wie bei den Kolumnen zum Beispiel. Da weiß ich, über dieses Thema möchte ich schreiben, und dann geht das relativ schnell los. Das Problem ist eher bei längeren Geschichten, so kommt dann so im zweiten Akt, so wenn man nicht gut vorher plant.
Ich wollte jetzt sowieso fragen, wie das mit dem Schreiben geht bei dir. Erstmal drauf los oder erstmal ein Konzept machen, oder kommt es ganz drauf an?
Es kommt ganz drauf an. Letztlich hängt es ein bisschen von der Länge des Textes ab. Also wenn es ein 400-Seiten-Roman wird, dann sollte man tunlichst ein gutes Konzept machen und ein Diagramm, ein Stufendiagramm, ein Treatment oder wie immer wir es nennen, sollte man mit anfangen, mit Mitte, mit Konflikten, die sich steigern, mit einem Ende, in dem die Konflikte auch aufgelöst sind. Das sollte man machen, bevor man loslegt. Sonst kommt man ziemlich sicher in Probleme.
Wie ist denn das bei dir so? Kommt das vor, dass deine eigenen Figuren, die du dir ausgedacht hast in deinem Kopf, dich beim Schreiben überraschen, dass die so ein Eigenleben entwickeln?
Ja, das kommt relativ häufig sogar vor. Und das ist ein wunderbarer Prozess, finde ich. Weil natürlich, wenn man vorher ein Konzept macht, wenn man den Plot entwickelt, dann ist das natürlich ein bisschen theoretisch. Und es gibt tatsächlich Figuren, die beginnen irgendwann und sagen, nee, so will ich das aber nicht, so bin ich auch nicht. Und dann kann man das unter Umständen auch ändern. Manchmal muss man aber auch mit ihnen kämpfen. Manchmal muss man sie überzeugen. Nein, 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 nein. Du bist schon so.
Das heißt, du musst denen zuhören, du musst in Dialog mit denen treten und dann kommt es ganz drauf an, wer die besseren Argumente hat.
Ja, so ungefähr. Es läuft tatsächlich über meine Finger, weil ich schreibe 10 Finger blind und im Grunde, also den Text schreiben, das tun meine Finger in meiner Wahrnehmung. Ich konzipiere vorher, ich überarbeite, aber den Schöpfungsprozess, das Schreiben an sich, das machen eher meine Finger.
Das ist ja ganz lustig, ne? Also das klingt so, als würden die Finger da so eine Art Eigenleben führen.
Ja, so nehme ich das wahr. Das ist natürlich Blödsinn, das weiß ich, weil natürlich muss das irgendwie über mein Gehirn laufen. Meine Finger sind aber damit verbunden und da ist nicht so besonders viel Bewusstsein drin, also in dem Zwischenweg. Das läuft irgendwie direkt.
Und da materialisiert sich ja eigentlich so ein bisschen das, was in deinem Kopf war vorher, ne?
Ja, also es ist da ja aber nicht mehr so viel. Also die Geschichte, wie sie grob läuft, die einzelnen Stationen, die sind in meinem Kopf, beziehungsweise die stehen ja auf dem Papier, aber dann übernehmen die Finger, ja, in der Wahrnehmung. Das ist ein bisschen ängstigender Prozess, auch weil ich den nicht so besonders gut kontrollieren kann. Das tun meine Finger Gott sei Dank bisher immer ganz gut von selbst.
Die machen einen guten Job, die Finger.
Die machen bisher einen guten Job. Ich habe immer Angst, dass denen mal was passiert.
Vielleicht solltest du sie versichern lassen.
Ja, das würde, glaube ich, keiner versichern.
Du hast mir auch gesagt, ich mag gerne Auftragsarbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, schreib mir doch bitte mal eine Geschichte über ein Mädchen, das hier im Kölner Dom, der hinter uns, hinter unserem Rücken steht, seine große Liebe kennenlernt. Könntest du dann einfach so eine Geschichte schreiben?
Ja, könnte ich im Prinzip schon und passiert auch häufiger so mit Verlagen. Das ist jetzt zum Beispiel, also dieses Beispiel, was du jetzt gesagt hast, das ist ja so recht allgemein. Also es ist eine Liebesgeschichte. Ich schreibe gerne Liebesgeschichten. Ob die sich jetzt im Dom kennenlernen oder irgendwo anders, finde ich nicht besonders erheblich. Alles, was sonst noch passiert an Konflikten, wie sich das entwickelt, wie es endet, was letztlich auch was von Genres ist oder ob es ein Genre ist oder ob es Belletristik oder was auch immer es ist, entscheide ich ja trotzdem selbst. Aber es hat den Vorteil, wenn es so rumläuft, dass ich weiß, der Verlag will das auch. Der Verlag kommt und sagt, wir hätten gerne Liebesgeschichte mit einem Jungen und Mädchen, die im Dom sich kennenlernen. Dann schreibe ich denen ein Exposé, ein kurzes, und sage, guck mal, so könnte es laufen. Und dann sagen die ja. Und dann bekomme ich den Auftrag, bevor ich 300 Seiten geschrieben habe.
Ich stell mir jetzt sogar auch vor, es gibt ja 1001 Möglichkeiten für so eine Liebesgeschichte.
Genau.
Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn zumindest das Setting schon mal da ist. Gerlis Zilgens, heute zu Gast in der Sternzeit hier im Domradio. Und gleich als nächstes, da gibt's eine erste Hörprobe von dem, was sie so schreibt. Gerlis Zilgens, die ist heute zu Gast hier in der Sternzeit. Sie ist freie Autorin und hat uns auch Texte mitgebracht. Natürlich Texte, die sie selbst geschrieben hat. Gerlis, welchen als ersten?
Ich habe einen Ausschnitt aus einem Buch mitgebracht. Das heißt YOLO, der wild gewordene Pudding und Joe 2,2 Meter. Ein Buch so für Menschen ab 10 bis 110, würde ich mal sagen. Zu dem Ausschnitt muss man wissen, YOLO, die ist 13 Dreiviertel und hat im Roman einen Blog, um die Welt zu verbessern. Und in diesem Blog richtet sie sich auch schon mal an Gott oder Göttin. Wer weiß es so genau? Domradio vielleicht. YOLO wird sehr leicht seekrank und kurz bevor sie diesen Blog-Eintrag schreibt, ist ihr genau das passiert mit unangenehmen Folgen.
Dann lies doch mal.
Okay. Hallo Gott oder Göttin, falls du eine Frau bist. Ich habe das Gefühl, dass damals beim Erschaffen der Welt ein paar Dinge grundsätzlich schiefgelaufen sind. Wenn du willst, können wir mal zusammen ein Weltverbesserungscoaching machen. Aber erstmal müssen wir dringend über eine Sache reden, die mich schon mein Leben lang total annervt. Diese blöde Seekrankheit, die einem dauernd das Boot, Karussell oder Autofahren auf dem Rücksitz gründlich vermiest. Nenn mir doch mal eine einzige Gelegenheit, wozu die gut sein könnte. Ich warte. Jetzt habe ich bestimmt 5 Minuten gewartet und du hast nicht geantwortet. Nein, ich habe nicht erwartet, dass du hier einen Kommentar abgibst. Du machst sowas im Allgemeinen ja nicht schriftlich. Aber mit dem Pfarrer in der Kirche von Opa Brötchen, da redest du wohl. Er sagt dauernd, dass er weiß, was du willst und was du nicht willst. Gott will, dass wir zu ihm sprechen oder Gott will nicht, dass wir andere belügen. Einmal hat er sogar gesagt, Gott will nicht, dass wir bei Klassenarbeiten spicken. Ich habe mich schon oft gefragt, auf welche Art und Weise der Pfarrer all das von dir erfährt. Ich habe Opa Brötchen gesagt, dass ich den Pfarrer unbedingt mal fragen will, wie Gott mit ihm redet. Opa Brötchen war dagegen. Ich dürfe das nicht so wörtlich nehmen. Sicher stünde der Pfarrer in einem inneren Dialog mit Gott. Ich warte immer noch. Ich mach mal das Radio an. Okay, ich habe jetzt bestimmt schon 10 Minuten gewartet und von einem inneren Dialog ist rein gar nichts zu hören. Du willst mir also nicht sagen, wozu diese elende Seekrankheit gut sein soll. Weißt du was, Göttin oder Gott? Ich sag dir mal was. Ich glaube, du hältst keinen inneren Dialog mit mir, weil du gar keine Ahnung hast, wozu diese elende Seekrankheit gut sein könnte. Ich glaube, du hast da einfach geloost, einen fetten Fehler gemacht, hat was nicht hingehauen, als du die Welt erschaffen hast. Opa Brötchen sagt immer, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Damit meint er natürlich nicht dich. Du bist ja kein Meister. Sondern es bedeutet, dass man etwas Neues, das man noch nie gemacht hat, lange üben muss, bevor es richtig gut wird. Und du hast natürlich die Welt damals zum ersten Mal gemacht, ist ja klar. Konntest du ja vorher nicht üben. Deswegen, wie gesagt, geschenkt, ist passiert, hast ein bisschen verbockt, das mit der Seekrankheit, okay. Opa Jur sagt immer, das Fehler machen ist kein Problem. Das nicht draus lernen ist das Problem. Fehler sollte man nicht wiederholen und wenn es geht, wieder gut machen. Mach also bitte die Seekrankheit weg, okay? Und wenn du woanders nochmal eine Welt erschaffen solltest, den Fehler brauchst du nicht zu wiederholen. Tschüss, Göttin oder Gott, bis bald. Beim nächsten Mal fällt mir bestimmt noch der ein oder andere Fehler ein. Ich bin dir gern behilflich, ich verbessere gern die Welt, kostet nichts, alles easy, Hakuna Matata, deine Jolo.
Das war Gerlis Zilgens, die Kölner Autorin hat uns ihren eigenen Text vorgetragen. Wann und wofür genau hast du den geschrieben?
Das ist eine zweibändige Reihe, die YOLO-Reihe, also der erste Band, YOLO, der wildgewordene Pudding und Joe 2,2 Meter. Und der zweite ist YOLO, Kaugummi, Knoblauch, Vanilleeis und eine Überraschung zu viel. Sind im Löwe Verlag erschienen, illustriert und es war auch eine quasi eine Auftragsarbeit. Also der Löwe Verlag fragt, wir würden gerne irgendwas mit einer so einer 13-, 14-Jährigen, die blockt. Könntest du dir sowas vorstellen? Also das war die Anfrage. Und ich wiederum wollte schon lange irgendwas, wo eine Figur blockt. Irgendwie so. Kam gut zusammen.
Hat gut gepasst. Mhm. Und das heißt, das war jetzt ein Beispiel für Jugendliteratur.
Genau. Das ist so ab 10, 11. Also ich bin sehr viel in Schulen damit, in der 5., 6., 7. so. Und die haben viel Spaß, ich auch.
Wie du überhaupt ans Schreiben gekommen bist und wie du Spaß dabei hast, das sagen wir gleich noch ein bisschen genauer, und zwar gleich nach den Nachrichten. Wie wird man Schriftstellerin, wie wird man Autorin? Zum Beispiel, indem man bis zur Zwischenprüfung BWL studiert, sich dann für Sozialpädagogik einschreibt, dieses Studium auch durchzieht, parallel dazu aber auch noch eine Schauspielausbildung absolviert. Das jedenfalls war dein Weg, Gerlis Zilgens. Warum bitte BWL?
Ach, das habe ich mich auch sehr lange gefragt. Letztlich war es, ich hatte sehr früh Abi, ich hatte mit 17 irgendwie Abi. Ich wusste nicht so richtig, wo geht's jetzt hin. Ich komme aus einer eher handwerklichen Familie. Papa war Bäcker und also es gab überhaupt keine künstlerische Ambitionen irgendwie in unserer Familie. Und ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass man da irgendwie von leben kann, dass das ein realer Beruf sein könnte, in dem man Geld verdienen kann. So, und mein erster Freund, Mein zweiter Freund studierte BWL und dann habe ich gedacht, ach, ich war in Mathe ja jetzt auch nicht so schlecht, irgendwie, da gucke ich mir das auch mal an.
Du hast es auch durchgezogen, immerhin bis zur Zwischenprüfung, heldenhaft, aber hast dann doch gemerkt, nee, so richtig für immer nicht.
Oh nein, ich war da nicht richtig. Ich meine, heute, wenn man schreibt, ist ja alles gut. Alles, was man jemals gemacht hat, kann man ja irgendwie verwenden. Das ist schon keine verlorene Zeit. Aber ich war da gar nicht richtig so. Ich bin auch immer, wenn ich Pause hatte oder Kaffee trinken wollte oder sowas, bin ich immer ganz schnell rüber ins Philosophikum, weil da saßen ja die Germanisten und die Philosophen und sowas. Das waren ganz andere Menschen und da habe ich mich auch mehr zu Hause gefühlt.
Und du hast dann ja auch das Studienfach gewechselt, hast dich eingeschrieben für Sozialpädagogik. Das war besser.
Das war auf jeden Fall schon mal besser, aber das war auch noch nicht so ganz richtig. Ich habe dann irgendwann erfahren, dass es Schauspielschulen gibt und dass man sich da auch bewerben kann. Habe das dann getan und habe dann so ein bisschen parallel Schauspielschule und Sozialpädagogik gemacht. Habe dann, als ich das Anerkennungsjahr, also ich bin sogar diplomierte und anerkannte Sozialpädagogin, habe dann während des Anerkennungsjahres aber schon Theater gespielt und bin dann von da ab am Theater gewesen.
Und zwar ganz schön lange auch, ich glaube so um die 10 Jahre hast
ja,
du gesagt.
Ja, sowas.
Ne? Und das waren ja dann 10 Jahre, in denen es auch wirklich sehr um Worte ging, aber um Worte, die eben andere geschrieben hatten und die du dann gesprochen hast als Schauspielerin auf der Bühne. Was war denn das Tolle am Schauspielerinnen-Dasein?
Also das Schöne daran ähnelt dem beim Schreiben, weil in andere Figuren einzutauchen, in andere Welten einzutauchen, in andere Zeiten einzutauchen, ist was unglaublich Spannendes, finde ich. Was unglaublich Befriedigendes auch. Also das war der wirklich tolle Teil daran, so auch die Mitarbeit, also die Zusammenarbeit mit Menschen, das Team, die Gruppe, alles das war sehr schön.
Was lernt eine Schauspielerin über das Leben, wenn sie dann in so fremde Rollen schlüpft?
Ich glaube, dass man sehr, sehr viel lernen kann von dem, was in deinem Leben dann nicht unbedingt auch ausagiert werden muss. Also wohin Aggressionen führen können im blödesten Fall. Was für Dramen passieren können, die du dann vielleicht nicht unbedingt selber erleben musst, sondern stellvertretend Katharsis, das berühmte Wort. Das ist schon was dir weiterhelfen kann. Nicht unbedingt muss.
Lernt denn ein Schauspieler auch viel über sich selbst?
Ich glaube, dass das mehr von deiner Persönlichkeit abhängt als vom konkreten Beruf. Also bist du bereit, was über dich zu lernen, während du lebst, während du arbeitest? Weil es gibt Menschen, die sind dazu nicht besonders bereit. Und die gibt es natürlich auch im Theaterbereich.
Also ich habe jetzt so ein bisschen naiv gedacht, wenn ich Schauspieler bin, dann muss ich ja Emotionen, Gefühle darstellen können. Und die muss ich irgendwie zumindest mir aufrufen können, damit die glaubhaft werden. Und ich dachte, dass man dann vielleicht doch was über seine eigenen Gefühle, auch wenn die dann in dem Moment nicht die eigenen sind, lernen könnte.
Ja. Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Wenn ich so auf die Zeit zurückgucke, dann habe ich das Gefühl, ja, es gibt Kollegen, und bei denen das so war, und es gibt auch Kollegen, wo das gar nicht so war. Letztlich vielleicht auch eine ähnliche Frage. Ist ein Psychologe, ein Ausgebildeter, der auch mit Klienten oder mit Patienten arbeitet, ist er selber besser in der Lage, seine eigenen Konflikte zu lösen zum Beispiel? Weiß ich nicht. Ich glaube, manche ja, manche nein.
Einigen wir uns einfach drauf, das kommt drauf an.
Ja. Man
muss den konkreten Fall angucken.
Ich finde den Satz, es kommt drauf an, sowieso einen großen Satz.
Das ist ein sehr großer Satz und wahrscheinlich gilt der für fast alle Berufe, ne? Also für Schauspieler, für Psychologen, ich denke für Journalisten auch. Okay, glaubst du denn, dass du heute anders schreiben würdest, vielleicht auch anders Figuren entwickeln würdest, wenn du früher nicht in so viele unterschiedliche Rollen geschlüpft wärst als Schauspielerin?
Ich glaube, dass es hilft. Ich glaube, dass es meinen Fingern hilft, die Dinge zu schreiben. Konkreter nehme ich das aber schon eher wahr, wenn ich an Schulen bin oder wenn ich auf der Bühne bin und lese und performe, dass mir da natürlich die 10 Jahre enorm helfen.
Was mich jetzt noch interessiert ist, wo war denn in all dieser Zeit, also auch schon im Studium und dann auch während der Theaterzeit, eigentlich die Lust am Schreiben? Hat es die damals auch schon gegeben?
Die fing schon sehr früh an. Ich habe mich mit 12 in einen Schlagerstar verliebt und meine Freundin, meine ABF, meine allerbeste Freundin, in einen anderen. Und dann haben wir Geschichten geschrieben. Also im Grunde haben wir damals die Soap erfunden, die wir uns leider nicht haben patentieren lassen. Fortsetzungsgeschichten, in denen natürlich die Stars, in die wir verliebt waren, immer die Hauptrolle spielten, und die ließen wir dann in Geschichten Dinge erleben, die meistens mit Liebe zu tun hatten. Wir hatten die ersten heftigen Hormone und die Jungs waren in unser Leben getreten, in Form von Stars halt erstmal, aber natürlich auch in der Schule. Ja, und von da ab habe ich eigentlich immer geschrieben. Also aber die üblichen Sachen halt, Briefe, Tagebuch, ganz viel. Ich habe kistenweise Tagebücher zu Hause liegen, die ich immer noch mal lesen wollte, aber bisher nicht so gekommen bin. Wenn ich mal Rentnerin bin, vielleicht. Ja, so.
Okay. Und warum und wie du dann eine ganze Ecke später die Rollen gewechselt hast, also wie aus der Schauspielerin Gerlis Zilgens die Autorin Gerlis Zilgens geworden ist, darum geht's uns gleich als nächstes hier in der Domradio Sternzeit. Wer etwas aufgibt, der braucht immer auch Mut, egal ob das jetzt liebgewonnene Gewohnheiten sind oder auch ein lange Jahre erfolgreich ausgeübter Job. Und unser Studiogast heute, Gerlis Zilgens, die hat um die 10 Jahre herum Theater gespielt, professionell, aber irgendwann hat sie damit Schluss gemacht, sich einfach nicht mehr auf neue Engagements beworben. War das eine Bauchentscheidung oder so eher ein reiflich gewachsener, gründlich überlegter Schritt?
Das hat sich über Jahre entwickelt. Für mich war es zunehmend schwieriger, Dinge tun zu müssen, mit meinem ganzen Sein, mit meinem Körper, mit meiner Stimme, mit allem, an die ich unter Umständen aber nicht glaubte. Weil so eine Inszenierung ist halt, das bestimmt meistens schon der Regisseur oder die Regisseurin. Ist auch gut so, das kann kein demokratischer Prozess sein, wenn da 15 Leute auf der Bühne sind oder 10. Ich fand das aber, wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass manche Stücke liefen 100 Mal, 200 Mal. Wir hatten Loriot-Abend im letzten Theater, wo ich war. Der lief, glaube ich, 300 Mal oder was. Und dann stehst du da und denkst, oh, du würdest das aber lieber anders machen. Du fändest es anders viel besser und es geht dann aber nicht. Das fand ich ganz schwierig und es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Das war der Hauptgrund. Es ist auch sozial schwierig, du bist dauernd am Umziehen.
Kölsch, also wegen verschiedenen Engagements an verschiedenen Theatern. Also.
Genau, ja, und weil es gibt Intendantenwechsel, es gibt Oberspielleiterwechsel. Du gehst mit dem Intendanten. Der neue Intendant oder die neue Intendantin erklärt, dass du nicht bleiben kannst. Eine sogenannte Nichtverlängerungserklärung. So, also du bist dauernd, bist du dabei umzuziehen.
Und du wolltest vielleicht irgendwo auch mal ankommen.
Ja, ich wollte auch bleiben. Nicht der Hauptgrund, aber ein wichtiger Grund.
Okay, also das hat sich langsam entwickelt und irgendwann war es dann soweit, du hast gesagt, so, jetzt bewerbe ich mich einfach nicht mehr an Theatern. Wie hast du dann weitergemacht?
Genau. Es ergab sich da so ein bisschen, auch wie die Zufälle ja manchmal so im Leben doch dann eine große Rolle spielen, in meinem letzten Jahr, wo klar war, also es gab die Nichtverlängerung schon, es war klar, das wird das letzte Jahr werden hier. Danach kommt ein Jahr Arbeitslosigkeit, was man ja unter Umständen auch nutzen kann, was ich damals getan habe, indem du Arbeitslosengeld bekommst. Und eine Freundin von mir war Fernsehautorin geworden. Und ich bekam so ein bisschen die Abfälle. Die hatte sehr viel zu tun, gleich am Anfang. Und ich war so ein bisschen Ghostwriterin und hab ihr geliefert. Das Feedback war super. Und hab gedacht irgendwie, hey, da ist eine schöne Möglichkeit. Dein Leben ist ja schon immer vom Schreiben begleitet gewesen. Das macht dir Spaß. Und Deutsch LK natürlich auch in der Schule. Und hab dann gesagt, okay, ich benutze das Jahr der Arbeitslosigkeit, um mich zu professionalisieren. Ganz viele Seminare, Kurse und sowas gemacht. War Stipendiatin der katholischen Kirche auch. Und hab sehr, 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 sehr viel gelernt in dem Jahr an Theorie. Dann wieder ein bisschen Glück. Ich war dann eine der Autorinnen von Geld oder Liebe. Samstagabendshow ARD. Das war natürlich ein Türöffner auch für viele Sachen.
Also das war so ein bisschen eine Orientierungsphase in Sachen Schreiben.
Ja, das war eine Orientierungsphase von, sagen wir mal, die war ja noch länger, aber im Prinzip von 2 Jahren, bis es dann auch klappte. Also bis ich dann Aufträge bekam, bis ich dann zu Geld oder Liebe reinrutschte, bis dann von rechts und links und von vorn auch Anfragen und sowas kam.
Also ich finde, wenn man das so liest, lebenslaufmäßig, dann denkt man, oh, das ging aber doch ziemlich schnell.
Das ging auch, ehrlich gesagt, relativ schnell. Da habe ich einfach ein bisschen Glück gehabt. Also
vielleicht warst du ja auch gut.
Ja, aber gut alleine. Ich kenne so viele Kollegen, die gut sind und trotzdem keinen Fuß auf den Boden bekommen irgendwie. Und umgekehrt gibt es das auch. Also ich habe schon auch Glück gehabt, das muss man auch sagen.
Hast du in dieser Orientierungszeit zwischendurch auch nochmal Zweifel gehabt, ob das jetzt so eine gute Entscheidung gewesen ist?
Was das Schreiben angeht, nie. Keine Sekunde. Ich war 100% sicher vom ersten Moment an bis heute. Das ist auch das, was ich machen möchte, hoffentlich machen kann, bis ich irgendwann mal umkippe. Also endgültig. Aber die Form, wie das aussieht, für wen ich arbeite und es gab sehr gute Jahre finanziell auch und es gab auch schwächere Jahre, wo man denkt, geht es freiberuflich weiter, wie geht es weiter? Aber also immer, wenn irgendwas wegbrach, ein Verlag ging pleite, für den man gearbeitet hatte oder die Reihe gab es da nicht mehr, für die man geschrieben hat oder was auch immer so passierte oder als ich noch Film, Fernsehen gemacht habe, irgendwie eine Firma ging da ein oder die Serie, für die du schriebst, gab es nicht mehr. Das gab es ja alles. Dann öffnete sich aber auch immer eine neue Tür. Ich hätte nicht gedacht irgendwann, dass ich mal Seminare auch gebe, dass ich unterrichte. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich zum Verlag komme. Ich war ja erst im Film-Fernsehbereich.
Und wie das gekommen ist, wie nämlich irgendwann auch mal tatsächlich ein Verlag angeklopft hat und zwar ein wichtiger, renommierter Verlag. Dazu reden wir gleich genauer weiter in der nächsten Stunde. Zur vollen Stunde hören wir aber erstmal das Wort, das Gerlis Zilgens uns mitgebracht hat und vorher noch eine Musik, die sie sich gewünscht hat. Was nämlich?
Ich habe mir aus dem Album It All Starts With One von Anne Brun den Titel Words gewünscht. Das ist ein sehr, sehr schöner Titel, finde ich. Words, weil ich natürlich als Autorin viel mit Worten zu tun habe. Und weil das Video dazu, was man sich auf YouTube auch anschauen kann, finde ich sehr beeindruckend ist und es verbindet irgendwie Schreiben und die Musik und den Tanz auf eine sehr einzigartige Art und Weise, kann ich nur empfehlen.
Und jetzt hören wir aber erstmal pur, ohne Bilder, Anne Brun, Words.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Ich lese einen Ausschnitt, einen kleinen aus Lametta ist weg. Das ist ein Kinderbuch, so ab 8. Spielt in einem Tierheim. Das wird geleitet von Dagmar Peter, heißt sie. Sie hat aber einen Doppelnamen, das haben die Tiere irgendwann rausbekommen. Dagmar Peter Silie. Der Ich-Erzähler ist von Mauswart, ein behinderter Kater, hat nur 3 Beine. Und der wiederum ist verliebt in Lametta. Und eine weitere Katze gibt es noch, das ist die Müller-Meier. Gibt noch viele weitere Tiere, aber die kommen nicht in diesem Kapitel vor. Die Katze auf dem heißen Blechdach. Heute kommt die Katzenvorleserin. Einmal in der Woche liest sie uns Katzen vor. Alle anderen Tiere dürfen nicht dabei sein. Die Katzenvorleserin liest im Moment aus einem Theaterstück. Ich habe gehört, wie sie der Petersilie erzählt hat, dass es dazu einen berühmten Film gibt. Der heißt »Die Katze auf dem heißen Blechdach«. Bis jetzt sind aber weder die Katze noch das Blechdach vorgekommen. Mir ist das egal. Das Vorlesen ist deswegen wunderschön, weil Lametta immer ganz nah bei mir liegt. So nah, dass ich sie riechen kann. Sie riecht ganz wundervoll. Ein bisschen wie eine leckere kleine Maus. Man möchte am liebsten hineinbeißen, aber ich fürchte, Lametta findet es nicht so lustig, wenn ich in sie hineinbeiße. Lametta gähnt und sagt vorwurfsvoll, »Wenn die Katze und das Blechdach nicht bald mal auftauchen, gehe ich hier nicht mehr hin. Ist ja voll langweilig.« Die Müller-Meier verdreht die Augen. Sie ist eine sehr intelligente Katze. Sie glaubt an Wiedergeburt und sagt, in ihrem nächsten Leben wird sie eine Zweibeinerin werden und Bundeskanzlerin. »Wie kann man nur so ungebildet sein?« faucht sie Lametta an. Lametta faucht sofort zurück. Die Müller-Meier faucht noch mehr. Lametta haut der Müller-Meier eins aufs Ohr. Die Müller-Meier wirft Lametta auf den Rücken. Lametta krallt sich ins Fell der Müller-Meier und beißt ihr ins Bein. Die Müller-Meier schüttelt Lametta von sich. Lametta stürzt sich wieder auf sie. Die Müller-Meier kreischt in hohen Tönen. Die Vorleserin gerät in Panik. Plötzlich erscheint die Petersilie. Sie greift mit einer Hand nach Lametta und mit der anderen nach der Müller-Meier. »Wer hat angefangen?« will sie wissen. »Lametta«, sagt die Vorleserin. »Petze«, ruft Lametta empört. »Hier gehe ich nie mehr hin.« »Aber beim nächsten Mal, da kommen bestimmt die Katze und das Blechdach vor«, flehe ich. »Ach, vergiss es«, ruft Lametta.
Domradio Sternzeit, Gäste am Samstag, weiter mit mir am Mikrofon, Hilde Regeniter, weiter mit Gerlis Zilgens als Studiogast. Unsere Sendung haben wir wortreich genannt, weil Gerlis Zilgens ja Autorin ist und der Text, den wir gerade gehört haben, den hat sie natürlich auch selbst geschrieben. Was genau war das nochmal für ein Text?
Das ist aus einem Kinderbuch für Menschen ab 8 so, zum Vorlesen aber auch ab 6, spielt im Dezember in einem Tierheim. Der Ich-Erzähler, habe ich glaube eben schon erzählt, ist von Mauswart, ein adeliger Kater, der nur 3 Beine hat. Der war ehemaliger Zirkuskater, hat bei einem Unfall das Bein verloren. Und er ist halt ziemlich verguckt in Lametta, die wiederum ein bisschen zickig daherkommt.
War das auch eine Auftragsarbeit?
Ja, nicht inhaltlich, sondern von der Form. Da war die Anfrage, können Sie sich vorstellen, einen Roman für Kinder zu schreiben, der 24 Kapitel hat. Und jedes Kapitel darf nur 2 Seiten haben. Es muss aber trotzdem eine zusammenhängende Geschichte erzählt werden und möglichst ein kleiner Cliffhanger. Der Tag muss aber auch abgeschlossen sein in jedem Kapitel. So. Also es muss immer ein Ereignis, was auch ein kleines Ende quasi hat.
Da war sie wieder die Serien-Schreiberin.
Genau, und Tatsache ist, das macht mir Spaß, sowas. Ich kann das irgendwie. Das war eine schöne Herausforderung. Ich habe denen dann aber ich habe ihnen 2 genau genommen Plots gegeben, 2 Geschichten, die ich erzählen könnte. Und dann haben sie sich für die eine entschieden. Im Grunde habe ich gesagt, die wäre mir aber lieber. Und haben gesagt, ja, dann machen sie die.
So. Gerlis Zilgens, die Autorin, ist unsere Gesprächspartnerin heute hier in der Sternzeit. Und gleich, da erzählt sie uns, wie ein renommierter Verlag einst auf sie zugekommen ist und eine Geschichte bestellt hat. Das war sozusagen die Initialzündung. Meist läuft es so, dass Autoren ihre Manuskripte bei einem Verlag einreichen und dann immer wieder nachhören müssen. Wäre das nicht vielleicht doch was für Sie? Hat Ihr Lektor mein Buch mittlerweile gelesen? Etc. pp. Bei Gerlis Zilgens, da war es genau umgekehrt. Da hat sich nämlich ein Verlag bei ihr gemeldet. Welcher und wie kam das überhaupt?
Das war so, dass eine Kollegin von mir in einer Anthologie für Rowohlt eine ganz kurze Geschichte geschrieben hatte, so Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Und sie hatte mir diese Geschichte gezeigt und ich fand die ganz toll und habe gesagt, oh, so eine Geschichte schreibe ich auch. Die dann geschrieben, 2-3 Seiten waren das, nur eine ganz kurze. Und habe die meiner Agentur, die ich damals schon hatte, für Filmfernsehen gegeben, weil meine Kollegin mit dieser Agentur auch zusammenarbeitete mit Rowohlt. Und Rowohlt bekam diese Geschichte, rief mich 3 Tage, 4 Tage später an und sagte, ja, die Geschichte könnten Sie nicht machen, weil das Buch wäre schon voll. Also das ginge nicht. Aber sie hätte Ihnen super gut gefallen und ob ich mir denn vorstellen könnte, vielleicht einen ganzen Roman zu schreiben. Aber auch nicht für diese Altersgruppe, sondern für Ältere. Und dann habe ich gesagt, habe ich aber noch nicht gemacht. Nö, das ist egal, das können Sie schon. So und? Kam ich zu meinem ersten Jugendroman, muss man dazu sagen.
Und die haben gesagt, sie können das schon, konntest du es?
Naja, es sind, sagen wir mal so, es sind 8 draus geworden in dieser Reihe. Da, ich gehe mal davon aus, ja. Die liefen auch ganz gut, ja. Ich würde sagen, ich konnte es.
Das waren Bücher für Kinder, beziehungsweise eben für ältere Kinder, für Jugendliche. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt ganz anders für Jugendliche zu schreiben als für Erwachsene?
Also ich schreibe ja so ab 10, so zwischen 10 und 14. Also wenn du so ab 14 schreibst, eigentlich ist kein großer Unterschied mehr. Aber zwischen 10 und 14 ist schon, also wenn du aus der Lebenswelt der Jugendlichen schreibst, ist es schon, das ist schon was anderes. Wenn ich, eine Geschichte musst du trotzdem nach dramaturgischen Regeln aufbauen, da ist auch kein großer Unterschied. Die Lebenswelt ist ein großer Unterschied und die Sprache natürlich auch.
Aber ist das da nicht schwer, sich als erwachsene Frau einzufühlen, einzudenken, einzuschreiben in die Gefühls- und Gedankenwelt von sehr jungen Menschen?
Also nee, in die Gefühlswelt finde ich nicht so schwer, weil meine eigene Pubertät war so intensiv. Ich weiß heute noch fast jeden Tag, was ich gemacht habe, was ich gefühlt habe, was ich gedacht habe und wie dramatisch das alles war. Ich kann mich an diesen Tag, wo ich morgens aufwachte und plötzlich bestand die Welt nur noch aus Jungs, so gut erinnern. Was sich geändert hat, ist natürlich Sprache. Was sich geändert hat, ist die Kommunikationsform. Es gab kein Internet in meiner Kindheit. Es gab keine Handys, es gab kein WhatsApp, es gab keine Chats. Aber A, bin ich dran. Also ich tue das auch alles mit meinen Freunden und ich spioniere sehr viel in deren Foren. Ich lese Bravo und Mädchen und ich bin ja viel, viel, viel mit denen zusammen. Ich habe 2 Romane auch mit Jugendlichen geschrieben, zusammen, online, auch für Rowohlt.
Oft ist es ja so, dass wir so kulturpessimistische Töne hören. Ach, die Kinder, die jungen Leute von heute, die spielen die ganze Zeit nur mit ihren Handys rum. Die können doch sowieso kaum noch schreiben und lesen, geschweige denn zuhören. Ist da was dran?
Also das Witzige ist, dass die ja unheimlich viel schreiben. Die schreiben ja viel mehr als wir früher. Es gibt ja keinen Jugendlichen, der nicht dauernd schreibt. Was ist das, wenn sie WhatsAppen? Was ist das, wenn sie das schreiben?
Dann könnte man natürlich sagen, ja, weil das sind ja so abgehackte Sätze, ganz komisch geschrieben.
Die schreiben Dialoge. Das Dialogschreiben ist eine hohe Kunst. Ich sehe das nicht so pessimistisch. Also was Schreiben angeht, schon gar nicht. Und ich glaube, diesen Kulturpessimismus, was die Jugend angeht, der hat eine lange Geschichte.
Den gab es immer schon.
Ja, den gab es immer schon. Der kriegt immer einen anderen Stempel, gerade was die neue Form ist, die jetzt einen ängstigt. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen. Wenn da jemand den ganzen Tag Computerspiele spielt, das ist was anderes. Jemand, der den ganzen Tag Computerspiele spielt und nicht sozial eingebunden ist und da alleine vor sich hin verrottet, das ist was anderes.
Als wenn er da mit der besten Freundin einen regen Austausch per WhatsApp zum Beispiel.
Ich habe damals mit meiner besten Freundin, wir haben uns jeden Abend haben wir telefoniert. Da gab es noch die ursprüngliche Flatrate. Ein Ortsgespräch kostete eine Einheit.
Wie ist denn das? Wer schreibt, der muss sich ja stundenlang auch mal alleine hinter einen Schreibtisch klemmen. Fällt dir das schwer?
Nee, das fällt mir gar nicht schwer. Ich mache das gerne. Ich sitze gerne an meinem ich stehe mittlerweile, weil mein Orthopäde gesagt hat, mal wechseln zwischen Stehen und Sitzen. Also ich stehe im Moment viel an meinem Schreibtisch. Ich finde das sehr schön. Aber ich wechsle natürlich auch oft. Ich bin ja viel in Schulen, auf Festivals, auf Bühnen. Ich bin da mit Menschen zusammen. Ich habe auch einen regen Austausch mit Kollegen. Also ich bin auch gut vernetzt. Aber ich genieße auch das Alleinsein. Wenn ich sehr viel unterwegs war, freue ich mich total wieder. Endlich Ruhe und Schreibtisch.
Das ist wahrscheinlich der Wechsel einfach. Ja. Ne? Passiert dir das manchmal, dass es so ein bisschen wird wie ein Rausch? Also, dass du dich hinsetzt, anfängst zu schreiben, 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 schreiben und dass du dann gar nichts mehr mitkriegst, geschweige denn, dass die Zeit vergeht?
Das passiert, aber das passiert eher, wenn ich unterwegs bin. Also, wenn ich zum Beispiel im Zug bin. Also ich fahre nach Berlin oder nach München, habe da irgendwas zu tun oder ein Gespräch oder sowas. Und dann klappe ich manchmal in Köln Laptop auf und dann fange ich an und plötzlich höre ich nächste Station Berlin Hauptbahnhof oder sowas. Da passiert das. Zu Hause ist das ein bisschen schwieriger, weil zu Hause spüle ich dann mal zwischendurch oder dann mache ich mal ein bisschen sauber und dann einkaufen muss ich ja auch noch. Ich kann die Wäsche eben noch rein. Also zu Hause ist das ein bisschen schwieriger Prozess, da sich drauf einzulassen und die Ablenkungen locken mehr.
Du hast ja gerade schon gesagt, es ist eine willkommene Abwechslung natürlich auch, dann unterwegs zu sein, sich mit Kollegen auszutauschen und natürlich vor allem diese Lesetouren. Du bist viel unterwegs mit Kinder- und Jugendbüchern auf Reisen, zum Beispiel auch in Schulen. Wie schaffst du das dann, die zu kriegen, dass die auch wirklich zuhören?
Kinder hören sehr gerne zu, wenn die Geschichte spannend ist, wenn du sie ihnen gut präsentierst und wenn du nicht eine Dreiviertelstunde dann Kopf in ein Buch steckst und dann monoton vorliest. Ich bin auch viel in Kontakt mit denen. Also, Gott, ich komme von der Bühne. Natürlich kann ich das auch. Also ich performe natürlich. Ich lese auch nicht unbedingt genau das, was im Buch steht, weil es ist ein Unterschied, ob du zu Hause auf der Couch liest oder ob du zuhörst. Und das ist mehr eine Bühnensituation. Manchmal streiche ich ganze Passagen oder stelle auch Sätze um, damit man weiß, wer spricht denn da gerade. Wenn da immer hinterkommt, sagte die Mutter oder sowas, ist es manchmal schwer. Es sei denn, die Mutter hat eine eigene Stimme. Aber dann muss ich es gar nicht sagen, dann kann ich es streichen. Also ich bereite das schon auch ganz gut vor. Oder jetzt so bei Lametta-Lesungen zum Beispiel, da gibt es ein kleines Quiz. Das sind ja die kleineren dann auch. Da wechsle ich die Sozialform dann auch so alle 10 Minuten, kommt einfach was ganz Neues. Zeige Bilder, rede mit denen, lass mir erzählen.
Also du sprichst mit denen natürlich auch über die Geschichten?
Ja. Mhm. Die erzählen mir auch viel ihre Geschichten. Oder was für Tiere sie haben oder wann sie Geburtstag haben.
Sowas. Gerlis Tilgens, freischaffende Autorin. Und gleich als nächstes, da hören wir, wie sie versucht, auch anderen einen Draht zum Schreiben zu vermitteln. Man nehme eine interessante Hauptfigur, eine spannende Handlung und einen schönen Erzählstil. So oder so ähnlich könnte ein Rezept für eine gute Geschichte lauten. Und tatsächlich heißt das erste Modul des Schreibseminars, was Gerlis Tilgens gibt, Grundzutaten einer Geschichte. Mal auf den Punkt gesagt, was sind jetzt wirklich solche Grundzutaten für eine gute Geschichte?
Ja, es ist, im Grunde ist das, was du eben schon gesagt hast, es ist eine interessante Figur, eine tiefgehende, neugierig machende Figur, ein guter Aufbau einer Geschichte, also dramaturgisch guter Aufbau. Die Dialoge müssen interessant, konfliktreich sein und Stil, klar, auch wichtig. Perspektive, aus welcher Sicht erzähle ich die Geschichte? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage auch, die wiederum viel mit dem Stil zu tun hat. Weil wenn ich einen Ich-Erzähler habe, der 14 ist, klingt die Geschichte anders, als wenn ich auktorial, also quasi so aus so einer gottähnlichen Perspektive erzähle und alles weiß und in jede Figur reingucken kann.
Erstmal vorab die Glaubensfrage. Kann jeder schreiben lernen?
Es kann jeder das Handwerk des Schreibens lernen, ja. So wie du das Handwerk des Tanzens oder wie du ein Instrument auch lernen kannst. Wie begabt du bist oder wie du es dann umsetzt und was und das, das ist dann was anderes. Also was du daraus machst, ist was anderes. Aber das Handwerk kannst du lernen, ja. Das ist klares Handwerk.
Und wie geht das dann am besten, dieses Handwerk zu lernen, also schreiben zu lernen, vielleicht erstmal ein Gefühl fürs Schreiben zu entwickeln?
Na, es gibt ja mittlerweile viele Wege. Du kannst es studieren. Gibt es ja noch nicht so lange, aber du kannst ein reguläres Studium machen. Du kannst dir dein Wissen aus Büchern besorgen. Du kannst viele Workshops, Seminare werden angeboten, auch zu ganz unterschiedlichen Themen, unterschiedliche Stile, also von einem Creative Writing über klare Handwerksseminare. Gibt alles Mögliche. Also wenn du schreiben willst und du hast das Gefühl, dir fehlt Handwerk, hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten, dir das zu holen.
Und wir haben das ja schon gesagt, du bietest solche Schreibseminare auch an.
Mhm.
Wie heißt das bei dir nochmal genau?
Im Moment läuft gerade eins, das heißt Schreiben lernen, Tage des Schreibens. Also die ersten 2 Tage sind jetzt schon vorbei, also zur Figur und Dramaturgie. Das nächste wird zum Thema Dialog. Dann kommt so Stil, Perspektive und der letzte Tag, das ist ein 5er-Block. Da werden wir uns vor allen Dingen mit Texten der Teilnehmer beschäftigen.
Wie muss man sich das denn vorstellen? So ein Seminar ist dann ein Tag?
Genau, es ist ein Tag. Wir tagen immer samstags von 10 bis 17 Uhr. Man kann sich auch einzeln anmelden, also so für jedes Modul einzeln irgendwie. Man kann auch alle zusammen durchbuchen, dann ist es ein bisschen billiger. Haben auch einige gemacht, die gleich für die ganzen 5 Tage. Und es ist einmal im Monat an einem Samstag.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ich meine, es gibt die Theorie des Schreibens, es gibt die Praxis. Wie läuft das?
Beides. Also normalerweise erzähle ich ein bisschen, nicht so lange, und dann schreiben wir. Also dann setzen wir es gleich um. Wir machen kleine Übungen. Dann reden wir über die Ergebnisse und dann schauen wir, unter einem anderen Aspekt. Wie geht's weiter? Wie geht's noch tiefer? Also ich habe jetzt letzten Samstag gab es das Dramaturgie-Seminar. Da haben wir uns einfach verschiedene Methoden angeguckt. Also wir haben uns die Heldenreise angeguckt. Wir haben uns, wie baut man ein Treatment auf?
Was ist ein Treatment?
Das ist so eine Art Stufendiagramm. Also die Geschichte fängt hier an. In der ersten Szene sehen wir, oder im ersten Kapitel sehen wir den Alltag des Helden oder den Helden in seinem Alltag. Es erfolgt ein Ruf. Das heißt, es passiert ein Ereignis, das holt den Helden aus seinem Alltag raus. Daraus ergibt sich, dass er, sagen wir, loszieht, um den Schatz zu holen, jetzt bei einer sehr klassischen Geschichte. Er begegnet einem Antagonisten, er begegnet einem, der will ihm was Böses. Dazu muss er jetzt Kampfkünste erlernen. Daraus ergibt sich wieder, also sowas. Und das baue ich auf. Im Filmfernsehen gibt es ohne ein Treatment überhaupt kein Drehbuch normalerweise.
Das heißt, das können die Teilnehmer da lernen. Lernst du selber auch was?
Man lernt in jedem Seminar. Also man lernt unheimlich viel. Die Leute schreiben ja dann, es ist ja ein kreativer Prozess auch. Und dann kommt ein Text raus und du denkst, wow, das ist ja interessant. Ach, guck mal, bin ich dran drauf gekommen. Oder auch durch Missverständnisse. Leute verstehen manchmal was falsch und dann was rauskommt, ist aber toll. Oder manchmal verändere ich auch Sachen. Ich hatte zum Beispiel bei einem Dialogseminar, was ich schon mal gegeben habe, da war eine Teilnehmerin, die war einfach noch an einem anderen Punkt irgendwie und habe gedacht, die Übung ist jetzt zu schwer für sie. Und habe dann gedacht, wir schreiben mal den schlechtesten Dialog der Welt. Also wir missachten jetzt mal sehr bewusst alle Regeln, die für einen Dialog gelten. Das haben wir als Gruppe gemacht. Und wir hatten so viel Spaß dabei, dass ich das jetzt immer mache. Den schlechtesten Dialog der Welt schreiben macht echt Freude.
Aber
und
ist er so richtig?
Unheimlich viel. Ist aber gekommen durch Zufall letztlich, weil ich mir was Neues überlegen musste.
Und ist der so richtig grottig geworden, der Dialog?
Ja, der wird immer grottig, weil du hast ja, wir machen ja erst, was macht einen guten Dialog aus? Und dann guckst du, okay, jemand sagt was und dann sagst du was drauf und dann darf es das alles nicht, also du da, es darf nicht Widersprüche, es hat keinen Konflikt, es kommen furchtbare Dialoge raus. Daran erkennst du aber dann auch, was einen guten eben ausmacht.
Lernst du auch für dein eigenes Schreiben noch was dabei?
Ja, vor allen Dingen für den ersten Prozess, also den Konzept-Plot-Schaff-Prozess und für den letzten, den Überarbeitungsprozess. Für den in der Mitte, meine Finger, da habe ich das Gefühl, na, die machen sowieso schon.
Die machen eh, was sie wollen.
Die machen ja sowieso, was sie wollen, genau.
Gerlis Zilgens, als Autorin ist sie ihre eigene Chefin und wir sprechen gleich weiter über ein aktuelles Projekt, das sie gerade plant und bald durchführt mit dem poetischen Titel Tu etwas Mond an das, was du schreibst. Vorher hören wir aber wieder nochmal Musik und zwar ein Stück namens Pretty Face. Von wem ist es und warum gefällt dir das so?
Das ist von Soleil Stéphane Dautier. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Die ist aber auch unter ihrem Namen Soleil einfach bekannt. Sie kommt aus Island, aus Reykjavik, und ich finde, dass sie dem Klavier einfach überirdisch schöne Töne entlockt und auch ihrer Kehle.
See my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side.
Tu etwas Mond an das, was du schreibst. Das klingt sehr, sehr schön. Ist das etwa ein Satz von dir, Gerlis Zilgens?
Nein, der ist von Jules Renard. Ist über 100 Jahre alt, deswegen durfte ich ihn nehmen. Der hat kein Copyright mehr, kein Urheberrecht. Das ist ein perfekter Titel für ein Projekt, was ich seit 2 Jahren schon wollte ich das machen, brauchte aber dazu halt Förderung und es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann genug Fördergelder zusammen hatte. Sind jetzt da von der Kunststiftung NRW, vom Landschaftsverband Rheinland, von der Stadt Köln, vom Kulturamt. Und das kann jetzt starten. Das ist ein Literaturbühnenprojekt, bei dem ich einen etablierten Autor und 2 Newcomer auf die Bühne hole. Das wird im Theater am Sachsenring in der Nähe vom Klotwigplatz stattfinden und startet am 13. März um 18 Uhr. Immer sonntags um 18 Uhr, sodass man um 7:45 noch den Tatort gucken kann.
Das ist natürlich klug geplant.
Einmal im Monat.
Und das ist eben das aktuelle Projekt und das zeigt vielleicht ganz gut nochmal die Vielseitigkeit dessen, was du da Tag für Tag so machst. Also von wegen nur im stillen Kämmerlein auf die Tastatur eindreschen, das ist Quatsch.
Ich habe sehr, sehr lange in Köln im Wohnzimmertheater eine Lesebühne gehabt, Fett und Kursiv hieß die, und das hat so viel Freude gemacht und immer so gedacht, aber ein bisschen anders ausgerichtet, weniger Leute auf der Bühne und ein bisschen vielseitiger auch vom Inhalt her, der Text. Hätte ich gerne wieder eine. Und Das ist jetzt so. Also wir haben unterschiedliche Themen. Wir fangen an mit dem komischen Wort, weil da komme ich natürlich her und ich schreibe auch meistens komisch. Freue mich sehr, dass mein Kollege Bernd Gieseking als etablierter Autor da sein wird, der seit 25 Jahren schreibt und als Kabarettist unterwegs ist. Und Tilman Strasser und Alina Becker sind die Newcomer, die auch ganz toll und sehr witzig schreiben, finde ich.
Auf jeden Fall ist es ja ein Beispiel dafür, dass du eben ganz, ganz unterschiedliche Sachen machst. Ne? Also neben dem selber schreiben, das haben wir jetzt auch in der Sendung immer wieder gesagt, aber ich finde es auch ganz, ganz wichtig. Ne? Also selber schreiben, selber Dinge auf die Beine stellen, Kreativität auf verschiedene Arten ausleben vielleicht. Ne?
Ich muss auch immer wieder mal was Neues machen. Also Freund von mir sagt immer, ja, du bist ja wieder. Ich bin jetzt nicht so, da so gläubig, es ist schon so. Also wenn ich zu lange dasselbe mache, das langweilt mich auch.
Bitte keine Routine.
Ja. Naja, ein bisschen ein bisschen Routine ist auch schön. Aber abwechselnd. Also
abwechselnd immer Routine immer, und Abenteuer.
Genau.
Okay.
So, ja.
Ich frage mich jetzt wieder, das ist total toll, was die da alles macht, aber meine Güte, das ist ja auch absolutes Multitasking. Also mich würde das vielleicht auch nervös machen, wenn ich wüsste, oh, jetzt habe ich das im Nacken und dann habe ich hier schon wieder eine Deadline für einen neuen Roman und dann aber noch hier und dies und jenes und tausend Sachen gleichzeitig im Kopf. Und dann gleichzeitig muss ich aber noch ganz in der Geschichte sein. Das klingt so ein bisschen nach Quadratur des Kreises.
Ja, das muss man schon ein bisschen gut organisieren. Also da scheitere ich auch schon mal dran, das ist klar. Aber ich habe so ein paar Sachen. Ich bin zum Beispiel telefonisch nicht erreichbar. Ja, das muss ich machen. Weil wenn da jetzt noch ständig in diesem Tag, der ziemlich klar durchgeplant ist immer. Ich mache von 10 bis um 2 kümmere ich mich um dieses Projekt. Dann mache ich eine Stunde Pause. Im Sommer fahre ich dann an den Rhein runter oder sowas. Gucke dann so eine halbe Stunde auf das fließende Wasser und den Schiffen nach. Und dann ist das auch so weg aus dem Kopf. Und dann gehe ich in das neue Projekt rein. Man muss sich schon gut strukturieren oder ich versuche mich auch gut zu strukturieren. Wie gesagt, ich kriege zum Beispiel meinen Schreibtisch nie hin. Also wenn der Schreibtisch klar ist und wenn die Projekte auch da besser auseinander liegen, geht es schon besser. Aber ich scheitere auch viel.
Gehört vielleicht auch dazu zum kreativen Prozess, zum Freischaffen sein. Und da würde ich jetzt gerne mal drüber sprechen, dieses Freischaffen, da klingt ja jetzt die Freiheit schon im Namen mit, das hört sich so ein bisschen federleicht an. Empfindest du das auch so?
Ich empfinde es jeden Morgen, wenn ich ausschlafen kann, als ein unfassbares Geschenk. Wenn ich so viele unterschiedliche Sachen machen darf und ich darf mir so, jetzt so tu etwas Mond an das, was du schreibst, ich darf mir sowas ausdenken und da sind da drei Förderstellen. Man muss die ja überzeugen, man muss Anträge stellen und dann finden die alle drei, hey, das ist ein super Projekt. Also das ist so ein Vertrauen auch und so. Das macht viel Spaß. Wenn es dann so Jahre gibt, in denen es nicht so gut läuft, aus unterschiedlichen Gründen, dann kann das auch schon mal sehr schwer werden. Es gab durchaus Jahre, wo ich mir eine schöne kleine Festanstellung gewünscht hätte, in der ich dann auch machen darf, was ich will.
Ich wollte nämlich gleich hinterher noch die Frage schieben, freischaffend, das heißt ja andererseits auch frei von Sicherheiten. Wie kommst du damit denn klar?
Grundsätzlich glaube ich relativ gut. Ich komme aus so einer Familie auch. Es gab mal so einen Ahnenforscher, der da rum, wir sind glaube ich bis ins 17. Jahrhundert zurück, sind wir selbstständig. Wir sind echt eine selbstständige Familie. Nicht künstlerisch, habe ich ja eben schon erzählt, sondern wir waren das eher so im handwerklichen Bereich, eher mit Essen, Bäcker, Gastronome und sowas. Also ich glaube, dass ich da so ein bisschen genetisch vorbelastet bin. Das macht mir nicht so viel Angst. Aber natürlich gab es Jahre und gibt es auch immer wieder Momente, ständig, auch jetzt gerade im Moment, ändert sich im Verlagsbereich so viel und sowas. Ich versuche es immer so zu sehen als neue Chance. Öffnet neue Türen und schau, wie es weitergeht. Guck mal, was da vielleicht auch noch Spannendes gibt. Aber wenn jemand mir jetzt sagen würde, 15 Stunden die Woche, in denen du ganz spannende Dinge bei uns machen darfst, aber fest, würde ich nicht unbedingt ablehnen.
Also potenzieller Auftraggeber hingehört?
Hingehört. Lassen Sie uns sprechen.
Unterm Strich aber höre ich trotzdem raus, dass das doch so ziemlich das Leben ist, was du dir gewünscht hast, als du damals die Schauspielerkarriere an den Nagel gehängt hast.
Ja, das ist das Leben, was ich mir gewünscht habe. Und das ist auch das Leben, was ich wirklich gerne noch viele Jahrzehnte machen möchte. Mal gucken, wie viele Jahrzehnte mir das Leben hoffentlich noch schenkt.
Hast du noch einen großen Wunsch für ein Projekt, für ein Buch, eine Geschichte, die du immer schreiben wolltest?
Ach nein, ich habe ja alles, was ich schreiben will. Also das kommt eher so, kann sein, dass über... Ja, doch. Es gibt eine Geschichte, die habe ich seit bestimmt 3 Jahren, 4 Jahren vielleicht schon, habe ich die, ich unbedingt erzählen möchte. Und da traut sich kein Verlag ran, weil es ist die Ich-Erzählerin ist eine Spinne. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Das ist so ein bisschen wie so eine Nemo-Geschichte, eine Abenteuergeschichte. Und die ist ganz fantastisch, die möchte ich unbedingt schreiben. Und dieser Verlag sagt immer, Spinne, das will keiner. Das glaube ich aber nicht. Ich werde sie auch schreiben. Ich habe alles geschrieben, was ich schreiben wollte. Und am Schluss wird auch immer alles irgendwo veröffentlicht.
Von der Spinne, das können wir noch nicht hören, weil das ist ja noch nicht niedergeschrieben. Wir hören
da gibt es 3 Kapitel schon.
Die hast du uns aber nicht mitgebracht.
Nein, die habe ich nicht mitgebracht.
Wir hören gleich, was schon gedruckt wurde, gleich zum Abschluss unserer gemeinsamen Sendung. Und vorher noch der letzte Musikwunsch von dir für heute. Was ist das? Was Kubanisches?
Genau, der Titel heißt Gozando en la Habana, ist von Charanga Habanera. Das ist eine kubanische Gruppe. Das war, als ich in Havanna war, auf Kuba, der Sommerhit. Ich war im Winter da, eigentlich war es der Winterhit. Aber es war sehr sommerig. Das lief rauf und runter. Und immer wenn ich das höre jetzt, dann kommt so die Uferpromenade der Malecon, die Sonnenuntergänge, diese wunderbaren kubanischen Menschen und Salsa und kubanischer Son. Und das kommt alles hoch und ich bin sehr glücklich.
Also Augen zu und zuhören.
Ja.
In der Sternzeit, da ist jetzt noch einmal Zeit dafür, dass wir unseren Studiogast Gerlis Zilgens noch einmal etwas lesen lassen. Natürlich wieder einen Text, den sie selbst geschrieben hat. Was hast du jetzt noch ausgesucht?
Ich habe noch eine Kolumne rausgesucht. Ich schreibe für die Taz, für die Wahrheitsseite, eine satirische Seite, auch als freie ab und zu Kolumnen. Und ich habe eine mitgebracht, die heißt Schwarze Löcher. Stephen Hawking ist ein sehr kluger Mann. Schon oft hat er mir die kompliziertesten Dinge des Kosmos auf sehr einfache Weise erklärt. Nun hat er es wieder geschafft, mir unbedarftem Wesen mit einem Durchschnitts-IQ die Welt begreiflich zu machen. Es geht um schwarze Löcher im All. Wir kennen sie alle. Diese unvorstellbar gefräßigen, dunklen Schlünde, die sich alles einverleiben, was in ihre Nähe kommt. Kometen, Planeten, Sterne, alles Leckerbissen für so ein schwarzes Loch. Da kommen schon mächtig Urängste hoch. Stammen wir nicht alle irgendwie aus einem schwarzen Loch und werden irgendwann wieder in einem verschwinden? Der kluge Stephen aber weiß einen Ausweg. Bei einem Vortrag an der Königlich-Technischen Hochschule in Stockholm hat er gesagt, wenn Sie das Gefühl haben, in ein schwarzes Loch gefallen zu sein, geben Sie nicht auf. Es gibt einen Ausweg. Ja, das ist fein. Gerade gestern bin ich so durch den Park gelaufen und direkt neben meiner Joggingstrecke tauchte plötzlich völlig unerwartet dieses schwarze Loch auf. Um mein Haar wäre ich hineingefallen. Gestern noch wäre es eine Katastrophe gewesen. Gestern noch hätte ich nicht gewusst, wie ich mich verhalten soll. Nun bin ich gewappnet. Stephen sagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste ist die etwas kompliziertere der beiden, finde ich. Man soll sich am Rande des schwarzen Lochs in ein 2-dimensionales Hologramm verwandeln. Okay, in ein 2-dimensionales Hologramm verwandeln, geschenkt, eine meiner leichtesten Übungen. Aber wenn ich schon reingefallen bin, bin ich ja nicht mehr am Rande des schwarzen Lochs. Darüber muss ich noch ein bisschen nachdenken. Die Alternative, die Hawking bietet, lautet, man rutscht einfach durch das schwarze Loch hindurch. Er betont, dass das natürlich nur geht, wenn das Loch groß genug ist und rotiert. Naja, hätte er nicht extra erwähnen müssen. Das ist selbst mir mit dem bisschen Verstand schon klar. Jedenfalls kann man in dem Fall durchrutschen, ohne sich zuvor in ein 2-dimensionales Hologramm verwandelt zu haben. Das scheint mir ein bisschen einfacher. Zumindest für die, die noch nicht so viel Übung in Verwandlung in 2-dimensionale Hologramme haben. Was vielleicht aber ein bisschen ungünstig bei dieser Methode ist, dass man laut Hawking in einer anderen Dimension ankommt und auch nicht mehr zurück kann. Selbst dann nicht, wenn das Loch noch größer wird und sich noch mehr dreht. Aber vielleicht liegt im schwarzen Loch genau dadurch die Lösung für ein Problem, mit dem ich mich schon so lange herumschlage. Immer wenn ich auf Demos bin und die Nazis raus rufe, losgehen, denke ich, raus. Ist gut, aber wohin raus? Wo sollen wir das Pack denn hinschicken? Wem können wir die zumuten? Aber nun, Hawking sei Dank, wissen wir es endlich. Einfach schnell ins nächste schwarze Loch schubsen. Beten, dass sie zu überrascht sind, sich schnell in 2-dimensionale Hologramme zu verwandeln. und ihnen beim Durchrutschen freundlich nachwinken. Ihr seid das Pack. Und nun seid ihr weg. Tschö.
Gerlis Zilgens, ein Text zum Abschied war das hier in der Sternzeit, denn die Kölner Autorin, die war unser Gast heute. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was verpasst haben, macht nichts. Die ganze Sendung zum Nachhören, die gibt's bei uns im Netz und alle Veröffentlichungen von Gerlis Zilgens, die gibt's bei ihr auf der Webseite und die wiederum, die haben wir auch bei uns im Netz verlinkt, domradio.de. Bei allen, die zugehört haben, sage ich jetzt danke fürs Zuhören und bei Gerlis Zilgens ganz, ganz vielen Dank, dass du hier warst und so viel erzählt hast.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Ich bin Hilde Regenieter. Ich sage jetzt Tschüss und ich wünsche allen ein schönes Wochenende.